Tja, das verschneite Kreuz. Wir hatten ja jetzt noch ein paar Tage Winter und ich habe es richtig genossen, muss ich euch sagen. Endlich weiß es um uns herum. Das war schon richtig schön. Jesus wandelt Traurigkeit in Freudentanz. Das wäre doch schön dieses Jahr, oder? Wollen wir das einfach mit Jesus in Angriff nehmen? Lass uns mal einfach heute Morgen Jesus all unsere Traurigkeit geben. Das, was dich im letzten Jahr bedrückt hat. Das, was dich niedergeworfen hat. Das, was dich kraftlos gemacht hat. Das geben wir ihm heute Morgen, okay? Und morgen auch. Und übermorgen auch. Und nächsten Sonntag morgen auch. Halleluja. Ich hatte es so auf dem Herzen, über eure Jahreslosung heute zu predigen. Und da muss man natürlich wissen, was ihr für Jahreslosung habt. Dann habe ich Guido angeschrieben und dann war ich ganz erstaunt, dass er zurückgeschrieben hat und mir eure Jahreslosung gesagt hat. Denn das ist eigentlich dieselbe Jahreslosung wie im letzten Jahr. Die Hauptlosung einfach gewesen ist. Also ihr wisst, was auf euch zukommt. Der berühmte Vers aus Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich glaube, dass in diesem Vers so ein klein bisschen davon drinnen steckt, von Jesus wandelt Traurigkeit in Freudentanz. Denn wenn wir das kapiert haben, wenn wir es gelernt haben, wie wir es umsetzen können, glaube ich, werden wir in Freude leben. Und das ist ja schon ganz interessant, wenn Jesus etwas zweimal sagt, dann möchte er da schon eine besondere Betonung drauf geben, oder? Guido hat gesagt, ich glaube, wir haben es noch nicht kapiert oder so ähnlich hast du dich ausgedrückt. Ja, das ist so mit dem Kapieren. Wann kapieren wir wirklich, was Gott uns sagen möchte? Das braucht manchmal Jahre. Und dann plötzlich, von einem Mal auf dem anderen, da fällt der Groschen in uns und wir haben die Wahrheit, die Gott uns über Jahre schon dargereicht hat, plötzlich ergriffen. Und dann beginnt sich in uns etwas zu verändern. Dann beginnt der Freudentanz in uns. Das, was eigentlich Jesus Christus vorbereitet hat für uns, seine Kinder in unserem Leben. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Warum ist dieser Vers so wichtig, habe ich mich gefragt, dass Gott ihn auch zweimal hier sagt. Ich glaube, er ist so wichtig, weil in diesem Vers Gottes Liebe sichtbar wird. Der Paulus sagt einmal, daran wird man erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr einander liebt. Nee, Jesus hat es gesagt, nicht Paulus, Entschuldigung. Ja. Dass ihr Liebe füreinander habt. Also, es ist ein Vers, bei dem wir sehr aufpassen müssen, Und bei dem wir auch sehr schnell in eine falsche Richtung abgleiten können. Und das will ich versuchen, heute zu vermeiden. Jesus, so soll dein Wort sein. Und ich möchte es nur als dein Wort predigen, nicht mit meinen Auslegungen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und erfülle jetzt dieses Wort mit Leben und mit Freude und mit Zuversicht. Erfüll dieses Wort mit Kraft, dass wir es aufnehmen können, dass es Nahrung für uns wird, dass es Zukunft für uns wird. Und ich danke dir, dass du uns führst, jetzt durch dein Wort. Amen. Es ist ja immer gut, wenn man die Bibel nicht nur verseweise rausgreift, sondern wenn man den Kontext betrachtet. Und das habe ich gemacht und ich habe mir fast gedacht, wir sollten uns die Zeit nehmen und das alles mal lesen. Und so möchte ich mit euch das Wort Gottes teilen, ab Römer 13, schon ab dem Vers 11. So, nun habe ich ein Problem, ich habe meine Brille vergessen, von daher werde ich jetzt einen Schritt weiter zurückgehen, weil meine Bibel nicht so groß wie mein Konzept geschrieben ist. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als ihr gläubig geworden seid. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Alleine diese Verse davor sind doch schon eine Predigt. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er der Begierde verfällt. Welche Einleitungsworte für diesen mächtigen Vers nehmt einander an. Lass uns in Kapitel 14 reingehen. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht? Wow. Meine Augen werden wirklich schlechter. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Es sind so viele Parallelpunkte drinnen. Ich glaube, ihr müsst mir... Lies das bitte vor. Ja. Lies das... Ja, wenn ich jetzt dichter dran gehe, dann kann ich sehen. Vielen Dank. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht erhalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben in Jesaja 45, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Und dann lese ich ab Vers Kapitel 15 weiter. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinen Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht im Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.
Welches Wort von vorhin? Es gibt eine Geschichte, eine alte Geschichte, die handelt von einer Adeligen, die sich bekehrt hat. Ich habe die Geschichte öfter gehört, mal war es ein Mann, mal war es eine Frau, spielt auch keine Rolle. Der Inhalt ist der, die hat sich bekehrt mit ihrer Zofe Claire. Und dann haben sie eine Gemeinde gesucht. Schon mal eine gute Geschichte. Sich jemand bekehrt und dann eine Gemeinde sucht, oder? Ja, und dann sind sie los. Den Sonntag in die Kirche und den Sonntag in die Kirche, nächsten Sonntag in der Kirche. Und immer, wenn sie den Gottesdienst so erlebt haben, haben sie sich hinterher ausgetauscht und gemerkt, in jeder Kirche war irgendetwas nicht gut. Da hat ihnen das nicht gefallen, da haben sie zu laut gesungen, da waren sie zu unfreundlich, da war das Wort nicht tief genug und immer war irgendetwas. Und sie kamen zu dem Schluss, also es ist einfach traurig, dass es keine Kirche gibt, wo die Christen es wirklich ernst meinen mit ihrem Glauben. Also haben die zwei beschlossen, eine eigene Kirche aufzumachen. Ja, und das kam, wie ihr euch das vorstellen könnt. Die waren genau zwei Gemeindemitglieder, die Adelige und ihre Zofe Claire. Nach einigen Monaten wurde die Adelige gefragt, ob das denn jetzt alles so in Ordnung ist mit der Kirche und ob denn da alle wirklich streng gläubig sind. Und da meinte die Adelige, naja, von Claire weiß ich's nicht so genau. Soweit nehmt einander an. Ich bin sicher, ihr habt an mir viel auszusetzen. Keine Angst, ich wüsste jetzt nichts über euch zu sagen. Aber wenn wir so einander näher kennenlernen und auch unsere Macken und unsere Ecken und unsere Fehler kennenlernen, dann ist das manchmal schon nicht ganz leicht. Der Apostel Paulus, der hier diesen Römerbrief schreibt, der schreibt ja genau in so eine Situation rein. Das waren doch alles unwesentliche Dinge, über die sie sich hier den Kopf zerbrochen haben, oder? Also, weiß nicht, Pia, hast du wieder den Tisch gedeckt? Hast du nicht mal ein anderes Geschirr nehmen können? Versteht ihr, so ungefähr war das da, so Kleinigkeiten. Jemand hat mal gesagt, sei in Kleinigkeiten großzügig. Aber das sind die Dinge, über die wir uns oft den Kopf machen. Ja, hat der seine Brille vergessen? Also, was denkt der? Wie will der predigen? Hat er jetzt die Brille zu Hause? Wo hat der seinen Kopf wieder? Ja? Der Paulus schreibt den Römern in so eine Geschichte rein. Und dabei geht es ja um viel Wesentlicheres. Wenn wir ein paar Kapitel vorher schauen, da geht es doch um ganz was anderes. Römer 7, Römer 8. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich hasse, das tue ich. Wer wird mich erlösen vom Fluch? Das ist doch das wesentliche Evangelium. Wer wird mich erlösen? Und dann gehen wir weg von der großen Erlösung, die Jesus Christus uns bereitet hat, in die Selbsterlösung hinein und streiten uns über Nichtigkeiten. Wenn wir das jetzt so betrachten, sagen wir, das ist doch lächerlich. Aber wenn wir wiederum uns betrachten, entdecken wir uns selbst, oder? Da sind wir in Römer 7 und Römer 8. Eigentlich wollen wir das gar nicht und wir tun's. Und jetzt kommt Gott und sagt euch 2 Jahre hintereinander, nehmt einander an. Wow. Halleluja. Wisst ihr, ich finde das so toll von Gott.
Er gibt einfach nicht auf. Er wird nie sagen, jetzt reicht's. Ich habe jahrelang mit dir versucht zu investieren und mit dir zu sprechen. Jetzt geh doch deinen eigenen Weg. Das hat alles keinen Sinn mehr. Naja, fängt er von vorne an und sagt, ich möchte es euch nochmal erklären. Ich möchte euch sagen, um was es wirklich geht. Nehmt doch einander an. Wisst ihr, dass einander annehmen, das hat ja seinen Ursprung. Ich sehe zwei Ursprünge darin. Der eine ist, dass Jesus Christus uns angenommen hat. Mit allen Fehlern. Das ging ja schon ganz früh los. Ich bin sicher, dass Jesus genau wusste, was ich für ein Schlawiner werde. Und trotzdem hat er mich im Mutterleib geschaffen, so wie ich bin. Du, meine Mutter hat 4 Kinder verloren. Ich hätte 1 davon sein können. Nein, mich wollte. Ich werde mal in der Ewigkeit erfahren, warum er meine Geschwister so früh abberufen hat. Das wird auch seinen Sinn haben. Aber mich wollte, mit all meinen Fehlern hat er sich um mich bemüht. Hat mich angenommen. Das ist die erste Grundlage. Und wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst, dann guck rein und sag, ha, Elena, er hat mich angenommen. Christel, er hat mich angenommen. Das ist die Grundlage. Und jetzt kommt es darauf an, die zweite Grundlage, dass du dich selbst annehmen kannst. Ja. An guten Tagen ja. An weniger guten weniger ja. Okay? Ja? Nehmt einander an, fängt da an, wo es um uns geht. Und wenn wir dann doch wegschauen auf den anderen, dann ist es ja manchmal so, dass der andere uns ein Spiegel vorhält. Nun bist du eingeladen zu deiner Nachbarin. Und die hat eine Wohnung, die ist, egal wann du zu ihr kommst, immer picopello. Und du magst da eigentlich gar nicht mehr hingehen, weil du dich schämst, weil deine Wohnung nie so ist. Und du ärgerst dich über diese arrogante Nachbarin, die dir immer zeigt, wie toll ihre Wohnung ist. Und hast gar nicht gemerkt, dass das Problem bei dir liegt. Dass du noch nicht erkannt hast, dass Ordnung so nicht deine Geschichte ist. Dann nimm dich doch mal an, dass du nicht Experte in Saubermachen bist. Du bist vielleicht Experte in was anderen, aber nimm dich doch mal an und ärger dich nicht über die Nachbarin, wo alles picobello ist. Ach, wenn ich an meinen Chef denke, was der immer von mir verlangt, so viel Bürokratie und ich hasse Bürokratie. Und damit mein Chef, wenn ich nur an meinen Chef denke. Oh Gott, du weißt gar nicht, wie mein Chef ist, als du diese Worte geschrieben hast. Ich soll den annehmen. Mit seinen überzogenen Forderungen. Na guck doch mal, Gerhard, vielleicht ist in dir einfach nicht die Stärke, so diszipliniert zu sein wie dein Chef. Warum ärgerst du dich über deinen Chef, Gerhard? Sei doch einfach mal entspannt. Er möchte dich ein bisschen disziplinierter machen, als du bist. Was? Ich soll Bürokratie lernen? Und das ist die Krux. Dann fangen wir an, eben einander nicht anzunehmen. Weil in dem Gegenüber spiegelt sich oft unsere Schwäche. Also gehen wir einander aus dem Weg. Und einander aus dem Weg gehen, ist der erste Schritt, einander nicht anzunehmen. 3-mal bist du im Gottesdienst nicht gegrüßt worden vom Bruder XY. Naja, dann grüße ich auch nicht mehr. Und irgendwann geht man nicht mehr zum Gottesdienst, weil man grüßt sich ja dann nicht mehr. Merkt ihr? Wir sind wie die Römer. Wir gehen über Kleinigkeiten dahin,
dass wir das Große und Ganze nicht mehr erkennen.
Dann kommt noch ein weiterer wesentlicher Punkt hinzu. Denn das, was ich gerade so erzählt habe, sind ja alles nur Beispiele. Die Bibel sagt uns zu diesen Beispielen, den Splitter im Auge deines Bruders, den siehst du wohl, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den siehst du nicht. Und dann kommt so eine Predigt von so einem kleinen, dicken Prediger und es wird uns wieder in Erinnerung gerufen, wie wir ja eigentlich sein sollen. Und was machen wir? Dann sagen wir vielleicht am Ende der Predigt, na gut, wir probieren's nochmal. Und fallen und tappen voll rein. Dann lass dir eins gesagt sein, aus Erfahrung meines eigenen Lebens, wir schaffen's nicht. Wir schaffen's einfach nicht. Ich kann mich bemühen, wie ich will. Ich habe immer irgendein, wo es mir schwerfällt, ihn anzunehmen. Und nu? Ja, was passiert nu? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo wir erzogen sind, Leistung zu bringen. Ohne Leistung geht nichts mehr. Was glaubt ihr, wie viele Leute ich in meinem Beruf coache, die nur, weil sie halt vielleicht Jahrgang 60er oder sonst was sind, wo das noch nicht so war, einen Hauptschulabschluss haben. Und die heute ein richtiges Problem haben, Job zu finden, wegen ihren Schulabschluss. Ja, du bist ja nur Hauptschüler. Damals war das so in Ordnung. Heute ist das nix mehr. Ja, dich soll ich einstellen mit dem Hauptschulabschluss? Vergiss es. Nehmt einander an, wie man ist. Und ich bemühe mich und ich merke doch, es kommt einfach nichts raus. Die Bibel gibt uns da ja richtig Futter. Jetzt mal, wir haben 1, 2, 3, 4 Männer hier, alle Frauen mal weghören, mal nur für euch Männer und für mich auch. Was sagt uns die Bibel? Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Messlatte ist aber hoch. Ich liebe meine Frau. Aber so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, das schaffe ich vielleicht am guten Tag, ja. Aber wenn dann abends um 9:30, wenn ich meine Ruhe haben will, der Staubsauger losgeht, dann ist vorbei mit der Liebe. Habe ich uns getroffen? Ja, die war fleißig den ganzen Tag für dich. Da muss halt um 9:30 noch gesaugt werden. Und jetzt sagt Gott mir, lieb deine Frau, so wie ich die Gemeinde geliebt habe. Gott, die Messlatte ist zu hoch. Das schaffe ich nicht. Und du hast recht, das wirst du nicht schaffen. Du kannst einen Staubsauger rausschmeißen, dann fällt es vielleicht leichter. Merkt ihr das? Was ist denn damit, die linke Wange hinhalten, wenn man die auf die rechte geschlagen hat? Ha. Ist nicht so schlimm, ich habe eine gute Rechtsschutzversicherung. Ah, ja. Genau. Ja, der hat dir deinen Sakko geklaut und jetzt sagt die Bibel zu dir, du sollst ihm den Mantel auch noch hinterher tragen. Ja, bin ich denn des Wahnsinns? Merkt ihr, die Bibel sagt uns Dinge, die für uns hoffnungslos zu hoch sind. Und jetzt will ich aber als guter Christ leben. Jetzt will ich das Wort ernst nehmen und du sagst es zum zweiten Mal, nehmt einander an. Und ich merke einfach, ich schaff's doch.
Wenn Jesus uns so einen Vers zweimal gibt, dann möchte er niemals, dass du und ich uns noch mehr anstrengen. Was er möchte, ist, dass wir kapitulieren. Und dass wir sagen, ich schaff's nicht. Ich war, nachher musste so 12, 13 Jahre alt gewesen sein, vielleicht auch 13, 14, ungefähr in diesem Dreh. Da kam ich von der Bibelstunde nach Hause, bin zu Fuß gegangen, hatten wir so ungefähr 25 Minuten Fußweg von der Gemeinde zu uns. Und kurz vor dem Bahnübergang kam mir im Dunkeln ein Besoffener entgegen. Aber so richtig. Nun war ja auch schon so 9:30 herum abends, war aber Sommer, war hell. Und der hat also wirklich gedorkelt und gekrölt, das war gerade nur so schön. Wow, war der gut drauf. Und Gottes Geist sagt zu mir, geh hin und erzähl ihm von mir. Ich so. 13, 14. Ich hab's nicht gemacht. Wisst ihr, nehmt einander an, hat immer auch mit Mut zu tun. Tue ich das, was Gott mir sagt? 20 Jahre später war ich auf dem Nachhauseweg mit 4 anderen Christen von einer unheimlich gesegneten Jugendveranstaltung. Der Heilige Geist war so mächtig und wir waren 500 Kilometer weit nach Hause fahren und sind irgendwann am Rastplatz stehen geblieben. Und neben uns ein Auto und da steigt eine Frau aus, die humpelt. Und Gottes Geist sagt zu mir, geh hin, frag, ob du mit ihr beten darfst. Ich hab's nicht gemacht. Ich war 19 Jahre alt. Ich glaube, ich habe euch die Geschichte mal erzählt. Weiß ich nicht. Da sagt Gott eines Tages zu mir, du hast deiner Nachbarin noch nie von mir erzählt. Nein, habe ich auch nicht. Als 19-Jähriger erzählt man nicht unbedingt seiner Nachbarin von Jesus, oder? Naja, vielleicht. Ich habe es nicht getan. Die hätte es aber gebraucht, weil die hat ein halbes Jahr vorher, ein Dreivierteljahr vorher ihren Mann verloren und 2 kleine Kinder sind zurückgeblieben. Der ist einen Tag vor Heiligabend ins Krankenhaus gekommen und war 24 Stunden später tot. Und ich habe ihr nie von der Liebe Jesus erzählt. Kennt ihr diese Situation? Wisst ihr, was ich damals gemacht habe? Ja, die Bibel kann manchmal ein wunderbares Buch auch für Ausreden sein. Ich hab so eine schwere Lippe, ich hab so eine schwere Zunge, ich kann nicht reden. Das hat doch der Mose schon gesagt, Jesus, oder? Vorsichtig, wenn du anfängst, mit der Bibel deine Fehler zu begründen. Gott war so gnädig, er sagt, pass mal auf. Ich zeig dir, was du sagen willst. Und er hat mir einige Bibelverse gesagt und mich zur Nachbarin geschickt. Ja, dann bin ich rübergegangen, voller Herzklopfen und hab geklingelt und keiner war da. Ich bin nach Hause gegangen und hab mich bei Gott beschwert. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und du... Wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Gerhard, ich wollte doch nur mal gucken, ob du mir gehorsam bist. Wisst ihr, nehmt einander an, fängt da an, wo du in deinem Herzen beschließt, Gott, ich will dir gehorchen. Ich will dir gehorchen. Die Latte ist zu hoch, Gott. Habe auch nicht gesagt, dass du da alleine drüber musst. Ja, aber
Ach so, jetzt kapiere ich. Gott, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du die Gemeinde liebst. Ich schaff's einfach nicht. Und schon sind wir in einer anderen Dimension. Schon sind wir nicht mehr in unserer eigenen Dimension, in der Dimension des Versagens, in der Dimension des immer wieder auf die Nase Fallens. Wir sind in einer Dimension der Realität, das, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Ein Leben in Kraft. Dass wir, du und ich, niemals von uns aus schaffen. Also, was machen wir jetzt mit diesem Vers? Wir geben ihn Gott wieder und sagen, Gott, wir schaffen es nicht. Aber ich möchte dich bitten, führ mich in Situationen, dass ich lerne, es zu schaffen. Oh, Gott liebt solche Gebete. Gott liebt solche Gebete. Und dann führt er dich in Situationen wie mich mit der Nachbarin. Du nimmst allen Mut zusammen und nichts passiert. Vielleicht sagt Gott beim nächsten Mal, wenn du dein Auto voll tankst, zu dir, sprich doch mal den Tankwart an, ob er mich kennt. Oder du kaufst beim Bäcker Brötchen ein und Gott sagt zu dir, sprich doch mal die Verkäuferin an, ob sie ein Hüftproblem hat. Und du machst das und die sagt, nö, habe ich nicht. Ja, was denn nu? Ich nehme meinen Mut zusammen und nu passiert das nicht. Bin ich im falschen Film? Nee. Dann kannst du sagen, oh, ich glaube, dann habe ich mich vertan, dann wird Gott mich wohl heute noch zu jemand anders führen, der ein Hüftproblem hat. Und dann gehst du und kaufst Kleider ein und plötzlich merkst du, wie die Verkäuferin humpelt. Dann sagst du, darf ich mal was fragen? Haben Sie ein Hüftproblem? Ja, sagt sie, ich kann Mama vor Schmerzen nicht stehen. Darf ich für Sie beten? Merkt ihr, wie Gott einfach anfängt, manchmal, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken, unseren Expander zu benutzen? Ich war 12 Jahre alt, da hatte ich große Träume. Meine Träume waren, bitte lacht jetzt nicht, wenn er mich anschaut, tut mir weh. Ich wollte ein Spitzensportler werden.
Alles klar?
Meine Eltern waren nicht sehr reich und ich habe mir aus meinem Taschengeld ein Rennrad gekauft. Habe ich 2 Jahre für gespart, endlich hatte ich's. Und dann hab ich trainiert, sage ich euch. Ich hatte eine Strecke bergauf, bergab. Und die hab ich dann, das waren 39 oder 37 Kilometer, weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall knappe 40. Die habe ich zum Schluss in 20 Minuten geschafft. Und ich war wirklich absolut gut drauf. Ein Jahr später haben sie mir mein Fahrrad geklaut und das war aus mit der Herrlichkeit und mit meinem Traum, Spitzensportler zu werden. Weil ich konnte mir kein neues leisten. Wahrscheinlich hat Gott das schon so geführt. Wahrscheinlich wäre ich viel zu stolz gewesen. Wahrscheinlich hätte ich in meinem Stolz mich selbst betrogen mit Anabolika oder sonst irgendeinem Schwachsinn. Ja, und so hat Gott von Anfang an schon dafür gesorgt, Gerhard, bleib mal klein. Dass du dick wirst, dafür sorge ich schon. Ja. Ungefähr 20 Jahre später sagt ein Arbeitskollege zu mir, du müsstest mal was für dich tun, guck dich doch mal an, so wie du ausschaust. Du hast wohl nie Sport gemacht. Da habe ich mich nicht so getraut zu sagen, dass ich eigentlich mal Spitzensportler werden wollte. Und er sagt, weißt du was, wir haben so einen Schnupperkurs bei mir in der Muckibude und da kommst du mal mit. Und ich zeig dir mal so 4 Wochen, wie das geht. Da haben wir mich überreden lassen und bin mit ihm einmal die Woche nach der Arbeit in seine Muckibude. Da hat er mich da an die Bizepsmaschine gebracht. Da stehst du da so da und dann hast du da vorne Gewichte und dann geht das los. 5, 6, 7. Beim achten Mal. Und er sagt, komm jetzt, hör auf zu jammern. Hat mich da auf 10 bringen wollen. Ich hab geschrien vor Schmerzen. Dann sagt er, na gut, dann versuchen wir die Beinpresse. Dann sind wir dann zur Beinpresse, drücken, da legt 100 Kilo auf und ich, er sagt, hä? 140 Kilo, ich, sag, hä? 180 Kilo, bei 240 Kilo wurde es dann auch mir etwas schwer. Er sagt, das kann doch nicht sein. Bei 8 hier Bizeps-Dinger heulst du wie ein Schlosshund und 240 Kilo drückst du locker weg. Was ist denn los? Dann habe ich ihm dann erzählen müssen, dass ich als Kind trainiert habe, meine Muskeln zu gebrauchen. Und obwohl ich die Jahre nicht gebraucht habe, war da eine Veranlagung, dass die immer noch stark sind. Und wenn wir mit den Pfadfindern wandern waren, oh, die waren alle schneller als ich. Aber ich habe immer länger durchgehalten als die. Da war etwas trainiert. Versteht ihr das? Und das konnte ich über lange Zeit nutzen. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich heute wieder an die Beinpresse gehen würde. Das ist jetzt wieder 20 Jahre her. Ich glaube, heute würde ich genauso schreien wie hier. Aber damals konnte ich das noch nutzen. Und so fordert Gott dich heraus und sagt, lass es zu, dass ich dich trainiere. Lauf doch nicht vor jeder Situation gleich heulend weg. Hast du nicht irgendwann mal gebetet, Gott, mach mich stark? Und nun lass es doch zu, dass ich dich stark mache. Lass die ganzen Herausforderungen zu, die ich in dein Leben reinschicke. Ich will dich stark machen, damit du merkst, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ach, darum geht's. Langsam verstehe ich, was du möchtest, Gott. Du möchtest gar nicht, dass ich mich beweise. Du möchtest einfach nur, dass ich abhängig werde von dir. Entspannt. Also, ich brauche gar nichts mehr tun. Ich leg mich hin und genieße die Gnade. Meint ihr das? Ja, aber es ist doch so, dass Gott möchte, dass wir aus seiner Gnade nehmen, oder? Wir neigen oft dazu, als Christen schwarz oder weiß zu sehen. Auf der einen Seite das, und wenn uns Gott dann wegführt davon, dann gehen wir einfach an die andere Seite. Jetzt habe ich mich selbst angestrengt und mein Leben versucht, auf die Reihe zu kriegen, den anderen zu lieben. Jetzt hast es du mir heute in der Predigt gesagt, das schaffe ich sowieso nicht, ich kann das nur durch dich, also lasse ich mich einfach fallen und tu gar nichts mehr. Ja, so ist doch manchmal unser Christenleben. Und dann merken wir, das ist es auch nicht, und dann fangen wir an, wir müssen doch wieder selbst was tun. Ist das das, was Gott von uns möchte? Gott möchte. Er sagt in Titus, glaube ich, handelt, bis ich wiederkomme. Handelt bis zur letzten Frist. Das heißt, Gott ist es niemals in den Sinn gekommen, zu sagen, Gerhard, du darfst faul sein. Oh, Sprüche 6, Vers 6, bekannter Vers. Haben wir alle in der Bibel in der Kinderstunde auswendig lernen müssen, ja? Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, ich darf mich selbst mit meinem Leben auf den Altar Gottes legen und sagen, sag du mir, was soll ich tun? Nicht faul sein, gehorsam sein. Und zulassen, wie ich trainiert werde. Und genau das ist für uns manchmal zu schwierig. Lass uns Maria und Martha anschauen. Diese zwei Gegenstücke. Von unserer Sicht könnte man sagen, die eine war faul, die andere war fleißig. Wenn du diese Predigt zu Worten lenkst, kannst du sagen, der eine hat einen Fehler gemacht, der andere hat einen Fehler gemacht. Ist es so? Nein, ich glaube nicht, dass die Maria einen Fehler gemacht hat. Denn ich glaube, wenn sie zu Ende zugehört hat, ist sie aufgestanden und hat getan. Denn sie war es ja auch, die getan hat, als sie losgeschickt hat, mein Bruder ist am Sterben. Komm. Und tu was. Dieses, einer ist fleißig, der andere ist nicht fleißig, das ist oft so eine Krücke in unserer Beurteilung von du bist gut, dich lieb ich, oder du bist nicht so gut, du bist meiner Liebe nicht so wert. Mein Schwiegervater, der war so leistungsorientiert. Und wehe, ich hab mal die Ärmel nicht hochgekrempelt. Dann war ich keiner Liebe schon mal wieder nicht wert. Oh, ich bin zum Schluss gar nicht mehr gerne hingefahren zu ihm, weil ich diese Leistung nicht bringen konnte. Nehmen wir mal an, Gott sagt, ich hab ein Gnadengeschenk für euch. Ich hol einen meiner Apostel zurück auf diese Erde. Und der wird euer neuer Pastor. Was würdet ihr davon halten? Na, das ist Gnadengeschenk. Der kommt einfach so. Jetzt frage ich euch, wen würdet ihr aussuchen? Das waren ja 12 Leute. Und wenn wir den Judas wegnehmen, sagen wir mal, dann nehmen wir den Paulus dazu, haben wir wieder 12. Wen würdest du aussuchen? Hast du dir mal Gedanken gemacht? Wisst ihr, es gibt einen Apostel, vor dem stehen genau 3 Zitate in der Bibel. Von einem Apostel nicht allzu viel, oder? Das war der Thomas. Der ungläubige Thomas. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wen wir aussuchen würden als neuen Gemeindepastor, den würden wir, glaube ich, nicht nehmen, oder? Also, sein erster Satz, den wir hören, der ist gerade in der Situation Maria, Martha, Lazarus. Die waren nämlich in dem Gebiet, wo Lazarus und Maria und Martha gewohnt haben und sind hart bedrängt worden. Die meisten überlesen das in ihrer Bibel, aber lies mal heute nach. Da ging's echt darum, um ihr Leben. Und die sind geflüchtet, die sind abgehauen. Und jetzt kommt da so ein Mann und sagt, dein Freund Lazarus ist gestorben. Normalerweise geht man bei Freunden auf die Beerdigung, oder? Und Jesus sagt, ist okay. Und Thomas sagt, ich fange an, dich zu mögen, Jesus. Ich hab nämlich keinen Bock, wieder in dieses Krisengebiet zu gehen, wo man uns umbringen wollte. Jesus, du bist spitze. Was entdecken wir? Ein Feigling. Und der letzte dieser 3 Sätze, die wir von ihm lesen, ist, Thomas war irgendwo, keine Ahnung, wo er sich rumgetrieben hat, kommt nach seinem Tod Jesus und besucht die übrigen Apostel. Nur der Thomas war nicht da.
Und als ihm alle freudestrahlend erzählen, der Herr war hier, dann sagt er, vergiss es. Wenn ich meine Hände nicht in seine Male lege, dann glaube ich euch niemals. Wisst ihr, dass ich das ganz schön arrogant finde? Also auf den Strich gebracht, das war ein arroganter Feigling. Und den sollen wir lieben? Jesus, warum hast du den ausgesucht? Vielleicht um mir ein Beispiel zu geben, weil ich auch manchmal ein arroganter Feigling bin? Oh. Die Kirchengeschichte sagt uns eins. Der Thomas war der, der am meisten Land eingenommen hat. Sie sagt uns, er ging in den heutigen Irak, er ging in den heutigen Iran, er ging nach Indien und neueste Forschungen der Kirchengeschichte sagen sogar, er war in China als Missionar unterwegs. Was hat den Thomas vom arroganten Feigling zum größten Missionar aller Zeiten gemacht? Jesus hat ihn angenommen. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, Thomas Pürschchen, komm mal her, ich muss dir mal was zeigen. Also so geht's ja nicht, du arroganter Kerl. Er hat gesagt, hier, berühre mich. Berühre mich, leg doch deine Finger da rein. Und ich glaube, das Zweite, was so wichtig war in der Entwicklung für Thomas, war, er war mit dabei, als zu Pfingsten der Heilige Geist gefallen ist. Und Jesus sagt davor, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und es ist gut, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehen würde, würde der Tröster, der Heilige Geist, der Parakletos, euer Fürsprecher und Stellvertreter nicht kommen. Der Heilige Geist kam stellvertretend als Fürsprecher. Als Fürsprecher für mein Versagen. Für mein Versagen, wenn ich den anderen doch nicht lieben konnte. Für mein Versagen, wenn ich Angst hatte. Für mein Versagen, wenn ich mal wieder arrogant war. Hat er den Heiligen Geist geschickt? Du liest danach nichts mehr von Thomas. Aber er hat angefangen zu handeln. Wisst ihr, es ist nicht wichtig, dass man von dieser Gemeinde in Deutschland liest. Es ist wichtig, dass Gott uns befähigt, dass wir handeln, oder? Oh, Gott kann uns verwandeln zu den größten Missionaren aller Zeiten. Nehmt einander an. Oh ja, wir haben gesagt, jetzt schickt uns Gott die ganzen Moslems hier und wir werden uns darum bemühen, die zu evangelisieren. Ja, und dann kam die Silvesternacht und ganz plötzlich sind die guten Vorsätze so ein bisschen weggerutscht, wie die begrapschen die Frauen. Und was ist denn da los? Ich glaube, wir müssen da ein bisschen vorsichtiger sein. Huh? Lass dir eins sagen, du und ich, wir hätten sowieso nicht geschafft. Aber Christus sagt, wir dürfen sie annehmen. Christus sagt, ich bin der, der euch den Mut gibt. Ich bin der, der euch alles eigene, selbstbewusste Dünkeldenken wegnimmt, dass ihr doch hingeht, ohne Angst. Ich finde das so schön. Er fordert es nicht von mir. Er will mich nur trainieren, dass ich es tun darf. Ich weiß nicht, wo dein oder mein Trainingsfeld morgen liegen wird. Fördert es dein Trainingsfeld, dass du der Nachbarin, die dir schon lange auf die Nerven geht, einen leckeren Kuchen backst? Fördert es mein Trainingsfeld,
dem Chef mal was Liebes zu sagen.
Gott möchte uns zu Licht und Salz machen. Gott hat uns angenommen und er möchte, dass wir die anderen annehmen. Nicht aus Leistungsdruck, weil wir ihm was beweisen müssen. Aus Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich liebe meine Frau wirklich, sonst wäre ich auch nicht so lange mit ihr verheiratet. Ich liebe sie ganz tief und innig. Aber ich hatte letzte Woche eine Phase, da wollte ich meine Koffer packen und weglaufen, weil sie mir so auf den Zeiger gegangen ist. Bin da mal ganz ehrlich. Und ich war um 2 Uhr noch wach und konnte nicht schlafen, wurde auch nicht müde, als ich ein Buch gelesen habe. Fernsehen lief auch nichts. Und als ich um 2:30 im Bett lag, hat Gott zu mir gesagt, du musst sie nicht annehmen. Vertrau mir, dass ich dir Liebe schenke. Und ganz plötzlich habe ich gemerkt, wo meine Fehler lagen und nicht ihre. Und mein erstes Gebet irgendwann um 3 Uhr nachts war, Herr, vergib mir. Und als ich mir vergeben konnte, war es ganz leicht, ihr zu vergeben. Und morgens, als wir beide aufgewacht sind, hat sie den dicksten Schmatz seit langem gekriegt. Es geht doch nicht um mich. Es geht doch nicht um dich. Es geht darum, dass wir uns bereit in die Hände Gottes fallen lassen. Weil Gott möchte dich und mich zu einem Werkzeug des Friedens machen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ist mir dieses alte Lied eingefallen, nehmt einander an. Kennt ihr das? Bekannt? Ich hab's euch kopiert. Und ihr wisst ja, dass ich nicht gut singen kann, aber ich dachte, wir singen das.
Euch angenommen hat, reicht einander die Hand und sagt zur Versöhnung bereit. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Gott schuf die Menschen als Originale und keiner ist dem anderen gleich. Doch wir wollen lieber 0815 Duplikate, weil die Meinung von der Stange ja reicht. Lebt und denkt ein anderer nicht so wie wir, dann ziehen wir Mauern und Stacheldraht auf. Nicht nur materiell an vielen Plätzen dieser Welt, auch an deinem Denken fällt das auf. nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Gesellschaftliche Normen bestimmen unser Leben und nur der Starke bleibt bestehen. Wer schwach ist, hat kein Recht mehr auf ein lebenswertes Leben, weil wir es nicht besser verstehen. Gefragt ist nicht die Fähigkeit zu lieben und zu geben, gefragt sind deine Leistung und dein Geld. Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens, er ist auf ein Abstellgleis gestellt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Die Meinungen der Leute waren Jesus kein Hindernis, der Mensch ging bei ihm vor. Er liebte jeden Einzelnen und kannte dessen Arzt, und dafür jagt manche Stadt ihn vor das Tor. Die Frauen und die Kinder, die verhassten Samariter, sie nahm Jesus an. Er setzte sich zu Zöllnern und zu stolzen Pharisäern und zu dem aussätzigen Mann.
Lass uns aufstehen.
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Wir nehmen einander an, wie Christus uns angenommen hat. Wir reichen einander die Hand und sind zur Versöhnung bereit. Wir reichen einander die Hand und sind zur Versöhnung bereit.
Jesus, und das ist mein Gebet, dass du uns lehrst, wie wir diesen Weg gehen können, einander anzunehmen. Wir wissen es, dass wir es nicht aus unserer Kraft können, aber wir bitten dich um Gelegenheiten, es zu trainieren, auf dich zu achten, auf dich zu hören und nicht feige zu sein. Ich danke dir dafür, dass wir hier Leute in diesem Raum sehen werden, die hereingebracht wurden, weil wir uns von dir trainieren haben lassen, weil wir auf die Schwachen, auf die Verachteten zugehen konnten und weil wir sie in deine Gegenwart geholt haben. Sei bei uns. Amen.